Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ich lebe ja viele Jahre in Hamburg und ich kenne auch die Location, nämlich das Goldene Handtuch. Bitte?
Der Goldene Handschuh.
Was habe ich gesagt?
Handtuch.
Ja, diese Golden Edition macht mich noch völlig fertig. Haben wir eigentlich ein Handtuch, ein goldenes? Na okay, auch keine Handschuhe. Ich meine, das ist doch das... Handschuhe müssen wir noch haben, ja, bis nächste Woche.
Göttchen, ich werde ihn wirklich vermissen, unseren Stammel-Dieter. 9 Tage sind's noch bis zur 69. Berlinale und es wird die letzte sein mit ihm als großem Festivaldirektor. 18 Jahre lang war Dieter Koslick dann Mr. Berlinale und das gerade eben hier war ein kleiner Auszug aus seiner letzten Berlinale Programmpressekonferenz, die er heute Mittag gegeben hat. War ich natürlich dabei, um von ihm persönlich zu hören, was dieses Jahr die großen Themen und Namen sind auf der Berlinale. Da sprechen wir natürlich heute drüber. Dann war der liebe Kollege Yannick Hannebohn in New York unterwegs und hat für uns Lauren Greenfield getroffen. Ganz große Dokumentarfilmerin, ihre neueste Doku American Wealth über Reichtum in Amerika kommt Donnerstag raus. Spannende Frau, hat Spannendes zu erzählen. Und ansonsten starten diese Woche ja auch noch Clint Eastwoods neuester Film The Mule, ein Drogenthriller nach einer wahren Geschichte und der 5-fach Oscar-nominierte Green Book im Kino. Da schauen wir natürlich auch zusammen rein. Also Füße hoch, gemütlich machen, Augen zu. Wir machen Kino im Kopf, den Vorhang auf und die Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Es würde sich fast schon lohnen, einen Countdown zu starten. Denn 9 Tage noch, dann ist der 7. Februar und das ist in diesem Jahr der Starttag der Berlinale. Es sind die 69. internationalen Filmfestspiele von Berlin, wie sie offiziell heißen. Und heute Mittag war die sogenannte Programmpressekonferenz. Das ist seit Jahren quasi die filmjournalistische Eröffnung der Spiele. Immer gut eine Woche vor Festivalbeginn, auf der uns Le Chef Dieter Koslick immer die letzten Geheimnisse verrät, die bis dato noch nicht durchgesickert sind. Zum Beispiel, wer in der internationalen Jury sitzt. Neben Jurypräsidentin Juliette Binoche, die war schon länger bekannt, sind es 5 weitere Mitglieder, also eine eher kleine Jury. Und es sind außer Binoche keine wirklich großen internationalen Namen drin, außer, tada, Sandra Hüller. Da geben sie sich wirklich jedes Jahr große Mühe, also wenigstens einen großen deutschen Namen drin zu haben in der Jury. In den letzten Jahren unter anderem Tom Tückwer, sogar Präsident letztes Jahr. Davor unter anderem Lars Eidinger, Daniel Brühl und jetzt eben Miss Whitney Schnuck alias Sandra Toni Erdmann Hüller. Sehr gut. Auch weil es damit genauso viele Frauen wie Männer sind in der Jury, nämlich 3 und 3. Denn natürlich haben Dieter Koslick und sein Co-Pressekonferenzmoderator Thomas Heiler auch über das Thema Quote und Gender Equality gesprochen.
Vor einem Jahr standen wir hier und haben uns ausführlich zu MeToo eingelassen, haben viel über Harvey Weinstein geredet. Wir stellen uns natürlich seitdem das ganze Jahr über die Frage, was hat es wirklich ausgelöst? Die Debatte ist mit ganz großer Entschiedenheit nicht vorbei. Sie wird weiter Wellen schlagen, hoffentlich vielleicht auch mal über die Grenzen dieser Branche hinaus. Bei der Berlinale haben wir eigentlich gemerkt, als wir genau drauf geschaut haben, wir schauen seit Beginn, seit Gründung des Festivals auf Genderdiversität und Vielfalt. Das ist ein Thema, das sieht man hier, dass hier 2 Männer auf der Bühne stehen. Ansonsten haben unsere Kuratorinnen, der Anteil von Kuratorinnen im gesamten Programm liegt knapp bei unter 80%. Und dieses Jahr im Wettbewerb haben wir von 17 Filmen sind 7 von Frauen im Wettbewerb inszeniert. Das ist eine Prozentzahl von etwas über 40%.
Das ist sehr löblich im Gegensatz zur Mikrofonqualität heute auf der Pressekonferenz. Das müsst ihr bitte entschuldigen. Thomas Heiler und Dieter Koslick standen da vor irgendeinem schrebeligen Pultmikrofon. Das war keine so wahnsinnig gute Idee. Aber Frauenausgleich in der Jury der Berlinale dieses Jahr und immerhin, ihr habt es gerade gehört, 40% Filmemacherinnen im Wettbewerb. 7 von 17 Filmen im Wettbewerb um den Goldenen Bär sind von Frauen. Das ist absolut ein Schritt Richtung mehr Gender Equality. Ganz interessant ist, wir haben dieses Jahr wirklich überhaupt nur ein einziges Mal richtig Hollywood im Wettbewerb und dann auch außer Konkurrenz, also kein Bärenkandidat. Das ist der Oscar-Anwärter Weiß, habt ihr sicherlich von gehört. Ist ein Film, der in den Staaten schon längst läuft, bei uns dann während der Berlinale im Kino startet. Ja, um wenigstens so ein bisschen Glamour zum Festival zu haben, hatte man das Gefühl, Dick Cheney, Hauptdarsteller Christian Bale wird kommen, eventuell auch Steve Carell, Sam Rockwell und Amy Adams. Wie gesagt, Weiß allerdings ein Film, der außer Konkurrenz im Wettbewerb läuft, denn der setzt dieses Jahr nicht auf große Namen. Eröffnen wird ja Lone Scherfigs The Kindness of Strangers mit Bill Nighy und Andrea Riseborough, das fast noch so die größten Namen. Dann gibt's die beiden deutschen Filme, Der Boden unter den Füßen von Marie Kreuzer und, ja, so viel dann doch zum Thema Stars, Der goldene Handschuh von Fatih Akin. Ne, kurze Erinnerung an den Beginn der Show von heute und das berühmte, charmante, kostliche Gestammel, als er genau was zu diesem Film von Fatih Akin sagen wollte.
Ich kenne auch die Location, nämlich das goldene Handtuch.
Mhm.
Bitte?
Der goldene Handschuh.
Was habe ich gesagt?
Handtuch.
Ja, der goldene Handschuh heißt der Film, lieber Dieter Kostlik. Fatih Akin hat den Film gedreht. Mitspielen tut Jonas Dassler und, Achtung, Katja Stut. So, jetzt bin ich gespannt. Wer erinnert sich? Katja Stut. Ich gebe euch mal so 3-4 Sekunden, mehr allerdings nicht. 1, 2, 3, kurz nachdenken. Ja. Wilder Westen inklusive. Das war ein Fernsehdreiteiler 1988 von Dieter Wedel. Und mit diesem Fernsehdreiteiler, Wilder Westen inklusive, 88, Mörderquote im Fernsehen, wurde Katja Stut ein totaler Teenie-Star. Ich glaube, die war auch damals in der Bravo oder so, völlig abgefahren. Ansonsten haben wir die Berlinale typischen chinesischen Filme natürlich im Wettbewerb, das hat Tradition. Es sind viele Mehrländer-Koproduktionen vertreten, aber eben wenig Hollywood-Glamour dieses Jahr. Auch das hat sich immer schon in Berlin von Jahr zu Jahr abgewechselt. Mal ist es ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Hollywood, dieses Jahr halt ein bisschen weniger. Außer Konkurrenz hatte ich gesagt Weiß und dazu noch The Operative mit Diane Krüger und Martin Freeman und das war's dann wirklich mit den großen Stars. Was auf jeden Fall ein Thema wird, auch in Berlin jetzt wieder, ist Netflix mit dem spanischen Elisa e Marquela von Isabel Coixet ist nämlich eine Netflix-Produktion im Wettbewerb. Das ist ungewöhnlich und auch das musste Festivalchef Kostlik heute erklären.
Es gibt viele Diskussionen auch im Markt darüber. Wir haben auch zum ersten Mal Vertreter von Netflix auf der Bühne im Markt und auch von anderen Streamingdiensten. Also das Thema Streaming verändert im Moment die audiovisuelle Welt. Das ist ein langes Thema. Wenn Sie das aber einmal kurz zusammengefasst wirklich toll lesen wollen, dann laden Sie sich, oder ich weiß nicht, wie es geht, ich habe ja keinen Computer, aber lesen Sie die New York Times vom letzten Freitag. Da gibt es eine ganze Seite, wie Netflix die Studiolandschaft in Los Angeles verändert, am Beispiel von Paramount. Besser kann man das gar nicht beschreiben. Das ist ein wirklich sehr interessanter Artikel. Nur kurz zu uns und Netflix. Wir sind erstmal da fürs Kino. Also die Diskussion, die bei Roma geführt worden ist, in Venedig und dann vorher abschlägig in Cannes, die haben wir wie folgt beantwortet und danach gehandelt. Wir haben sie nicht beantwortet, sondern wir verfahren einfach nach unseren Regeln. Und unsere Regeln heißen, dass wir im Wettbewerb nur Filme zeigen, die fürs Kino geeignet sind. Und dass sich Netflix auch bemühen wird, mehr können wir nicht machen, dass auch zum Beispiel bei uns eine Kinoauswertung stattfinden wird. So, das reicht für uns aus, sage ich jetzt mal rein formal, diesen Film in Wettbewerb zu tun. Wäre das nicht so, dann hätten wir ihn nicht in Wettbewerb tun können, sondern hätten dann ihn vielleicht außer Konkurrenz oder Berlinale Spezial gezeigt. Der andere Film, den zeigen wir ja im Berlinale Spezial, also der hat nichts mit dem Wettbewerb zu tun. Übrigens ein großartiger Film, ich kann nur jedem raten, dass Sie sich diesen Film anschauen. Und das andere ist eine filmpolitische Diskussion, die auf der Berlinale geführt werden muss, die aber erst beginnt, denn tatsächlich ist die audiovisuelle Welt in einem großen, großen Umbruch. Ich bin der Überzeugung übrigens, dass das Kino bleiben wird.
So.
Stream hin, Stream her.
Stream hin, Stream her. Das Kino wird bleiben. Davon ist Dieter Koslik überzeugt. Naja, und mit dem Netflix-Film im Wettbewerb, ne, ist es, habt ihr gehört, ein ähnliches Drama wie schon beim 10-fach Oscar-nominierten Roma von Alfonso Cuarón. Irgendwie soll halt auch dieser Film in irgendeinem Kino laufen, fast schon egal wie klein. Und zack, ist die Legitimation fürs Festival da. Ist irgendwie eine totale Krücklösung. Aber Filme, die eben nur auf Netflix laufen, haben derzeit auf den großen Festivals kaum eine Chance. Jedenfalls im Wettbewerb nicht. Da ist es immer noch verpönt. Also quasi Kinofilme only. Ein ganz besonders großes Auge werfen wir natürlich dann in diesem Jahr auch wieder auf Berlinale Series, auf die neuen Serien in der Sektion Berlinale Spezial. Da wird unter anderem 8 Tage vorgestellt. Ist eine neue deutsche Serie, ultrastark besetzt mit Christiane Paul, Marc Waschke, David Striso, Nora von Waldstätten und einigen mehr. Da war ich damals beim Dreh, wenn ihr euch erinnert. Habe ich damals davon erzählt. Ist so eine deutsche Postapokalypse. Und es wird M, eine Stadt sucht einen Mörder gezeigt mit Lars Eidinger, Sophie Reuss, Moritz bleibt treu, Bela B. von den Ärzten, Udo Kier und anderen. Da bin ich auch extrem gespannt drauf. Das vielleicht mal so als ersten kurzen Einblick von der Programmpressekonferenz der Berlinale heute. Nächste Woche Donnerstag am 7. Februar geht's dann los. Die letzte Berlinale mit Dieter Koslik als Mann mit dem Hut auf. 2020 übernimmt dann ja der bisherige Locarno-Chef Carlo Chatrian. Und ihr kriegt ab nächsten Donnerstag ja sowieso alles weitere Spannende zum Festival brühwarm von uns serviert, versprochen. So, welche Gemeinsamkeit mag es wohl geben zwischen Heidi Klum, Donald Trump und, sagen wir mal, Till Schweiger? Bitte was? Ich höre, Intelligenzquotient, hat einer von euch gesagt. Das finde ich frech. Nee, ich würde sagen, alle drei sind reich, berühmt und in manchen Fällen vielleicht tatsächlich einflussreicher, als sie es vielleicht sein sollten. Auf jeden Fall sind es aber drei Eigenschaften, die auch Lauren Greenfield seit 25 Jahren beschäftigen. Nicht, weil sie selbst so werden will wie die Medienikonen, sondern weil sie das gesellschaftliche Streben nach Reichtum fasziniert. Greenfield ist Fotografin und Dokumentarfilmemacherin. Ihr neuestes Projekt, das am Donnerstag in die Kinos kommt, heißt Generation Wealth. Generation Reichtum also. Yannick Hannebohn hat sie in New York für uns getroffen und wollte von ihr wissen, was man lernt, wenn man sich ein Vierteljahrhundert lang mit einer Generation auseinandersetzt, die immer mehr haben will und zwar möglichst von allem.
Eden Wood stolziert in ihrem Kinderzimmer umher. Sie hat blondes, wallendes Haar, ein pinkes Kleid und rot geschminkte Plusterbäckchen. Und sie ist ein Star, Gewinnerin unzähliger Schönheitswettbewerbe, heute 13, damals 6 Jahre alt, als sie ihre Karriere beginnt.
Das gehört zur Generation Reichtum dazu.
Die Fotografin und Filmemacherin Lauren Greenfield hat das Mädchen mehrfach interviewt. Für ihren Film Generation Wealth, der ab Donnerstag in einigen ausgewählten Kinos läuft. Greenfield sagt, man verstehe das Verhalten des kleinen Mädchens, wenn man sich den Kontext ansehe, in dem die 6-Jährige aufgewachsen ist.
Wir müssen verstehen, dass es nicht darum geht, Schönheitswettbewerbe zu gewinnen. Eden Wood repräsentiert, dass wir Mädchen auf ihr Äußerliches reduzieren.
Objektivierung von Frauen in der Werbung, falsche Schönheitsideale im TV und deren grässlichen Folgen. All das diskutieren wir gefühlt seit Jahrzehnten. Lauren Greenfield dokumentiert diese Dinge seit über 25 Jahren. Greenfield hat in den vergangenen 13 Jahren schon einige internationale Filmpreise gewonnen. In ihrem jetzt veröffentlichten Film Generation Wealth zeigt sie nun, warum so viele Menschen danach streben, reich und berühmt zu werden. Die Ausstellung zum Projekt sehen Besucher der Deichtorhallen in Hamburg ab dem 1. März. Darin zeigt Greenfield Bilder von Kindern, die mit 100-Dollar-Scheinen wedeln, ältere Damen mit aufgespritzten Lippen und die oberen 1%, die alles haben und trotzdem gierig auf mehr sind. Diese 1% sind auch diejenigen, die das Bild von jung, reich und berühmt in der Gesellschaft verankern, sagt Greenfield.
The 1% actually have a huge influence on everybody.
Die 1% haben einen Einfluss auf den Rest von uns, weil ihr Bild allgegenwärtig in den Medien ist.
Ubiquitous in the media.
Andere Szene im Film. Ein Mann sitzt auf einer Ledercouch und zieht genüsslich an einer Zigarre. Es ist der Ex-Spekulant Florian Homm.
We're fine-tuned to rule the world. That's it. I've been called psychopath.
Ich wurde Psychopath genannt, weil ich immer gedacht habe, wie kann ich noch mehr Geld machen?
The best, highest return.
Das FBI setzte Homm 2014 auf seine Most Wanted-Liste. Vorwurf Marktmanipulation. Auch ihn hat Lauren Greenfield interviewt. Homm ist ein schillernder Mensch mit Hang zur Inszenierung. Im Film prahlt er mit den absurden Summen, die er stündlich machte, gibt sich aber auch reumütig, wenn Greenfield ihn nach seiner Vergangenheit befragt. Homms Frau hat sich von ihm getrennt. Dass der grenzenlose Konsum üble Schattenseiten mit sich zieht, das zeigt Greenfields Film an ihm. Das Interessanteste, was du in unserer Generation werden konntest, war Finanzmogul. Greenfields erster Kontakt mit dem unbändigen amerikanischen Reichtum war auf der High School in Santa Monica. Privatschule. Ihre Mitschüler kamen mit teuren Benz oder BMWs. Greenfield selbst hatte kein Auto. Unmöglich auch, dass Freunde bei ihr übernachteten. Nicht sicher bei den Greenfields, hieß es. Auch deshalb fingen sie an, sich für Reichtum zu interessieren.
It was quite a shock. On the other hand, I also knew that I was privileged. I was able to go to the school. I had my parents were
perfect. Das war ein Schock für mich, obwohl ich wusste, dass ich privilegiert war. Trotzdem wollte ich das, was die anderen Kids hatten.
It was that kind of desire that really inspired this journey.
Warum wir von Reichtum fasziniert sind und danach streben, auch wenn es uns doch eigentlich gut geht, das wollte Greenfield wissen. Immer wieder suchte sie die gleichen Personen auf, um zu sehen, ob sich was verändert. Besonders alarmierend die Kinder. Immer wieder hat Greenfield nämlich Kinder gefragt, was sie mal werden wollen, wenn sie groß sind.
Wenn du Kinder fragst, was sie mal werden wollen, wenn sie alt sind, sagen sie reich und berühmt. Früher wollten sie Feuerwehrmann, Astronaut oder Präsident werden.
And being rich and famous is not a job.
Reich und berühmt ist kein Job.
Manche würden Generation Wealth als Beobachtung der Konsumgesellschaft bezeichnen. Wer aber ihre Bilder sieht, na, der kann nicht anders, als sich selbst zu reflektieren. So ist es auch am Ende ihres Films, wenn die Interviewpartner aus dem Film plötzlich sich selbst ausgestellt sehen. Viele von ihnen, das erkennt man, fangen an dem Punkt an, über ihr Verhältnis zum Reichsein nachzudenken.
Yannick Hannebohn hat Lauren Greenfield in New York getroffen, ihr neuer Film Generation Wealth, ab Donnerstag im Kino.
Wie schmeckt das?
Salzig.
Haben Sie mal erwogen, Gastrokritiker zu werden?
Nein, eigentlich nicht. Verdient man da gut?
Ich meine nur, Sie haben eine überaus eloquente Art, Ihr Essen zu beschreiben. Salzig. So bildhaft, man meint es schmecken zu können.
Nein, nein, überhaupt nicht von oben herab dieses Gespräch. Und jetzt stellt's euch bitte noch vor, dass es 1962 stattgefunden hat und dass einer der beiden Männer schwarz und der andere weiß ist. Und jetzt schmeißt ihr sofort eure Vorstellung über Bord, wer wer ist, denn der etwas plumpe, salzige hier ist der Weiße, Tony Lipp, gespielt von Viggo Mortensen, und der Typ, der ihn von oben herab abkanzelt für seine ungebildete Art, Essen zu beschreiben, ist der Schwarze, Dr. Don Shirley, gespielt von Mahershala Ali. Wie kommt es 1962 zu einem so ungewöhnlichen Rollentausch? Ganz einfach dadurch, dass der italo-amerikanische Türsteher und Rausschmeißer Tony Lipp dringend einen neuen Job gebraucht hat und mangels Alternativen plötzlich für den extrem gebildeten, intellektuellen, schwarzen Jazzpianisten Don Shirley als Tourchauffeur und Assistent Job. Schmeckt ihm nicht, wird aber gut bezahlt, deshalb macht er's. 8 Wochen Tournee bis Weihnachten sind ausgemacht und Kohle gibt's nur, wenn Tony nicht hinschmeißt. Also macht er die Maßregelungen des schlauen, hochbegabten Doc Shirley mit. Zumindest, naja, bis zu einem gewissen Punkt.
Wir besuchen zahlreiche Veranstaltungen vor und nach den Konzerten und werden mit den vermögendsten und gebildetsten Leuten dieses Landes verkehren. Ich habe den Eindruck, ihre Ausdrucksweise, so charmant sie in New York auch sein mag, könnte etwas Schliff vertragen.
Wie Ausdrucksweise? Also in welchem Sinn jetzt?
In dem Sinn, in dem der Begriff verwendet wird.
Okay.
Es gibt da einfache Techniken, die sehr effektiv sind. Ich kann Ihnen helfen.
Vernabler, warum gehen Sie mir so auf den Sack?
Weil Sie es besser könnten, Mr. Vallelonga.
Ein absolut ungewöhnlicher Roadtrip für die Zeit damals, wie gesagt 1962, und umso spannender, weil die Vorlage zum Drehbuch eine wahre Geschichte ist. Diesen Roadtrip hat es wirklich gegeben, genau wie Rausschmeister Tony Lipp und Jazzgröße Doc Shirley. Aufgeschrieben hat die ganze Story der Sohn von Tony Lipp, der seinen Vater damit jetzt im Kino verewigt. Großartige 60er Jahre Filmsets haben sie für diese fünffach Oscar-nominierte Tragikkomödie gebaut und einen tollen und einen großartigen Schauspieler reingesetzt. Ihr ahnt, dass ich zwischen den zwei Hauptdarstellern gerade gewichte. Muss ich leider, denn Viggo Mortensen spielt diesen Tony Lipp so akzentuiert auf den Punkt, immer rotzig, aber nie drüber und dadurch nie unglaubwürdig, während Mahershala Ali genau das nicht so ganz gelingt. Der verlässt sich den gesamten Film über auf die natürliche Wirkung von Arroganz und Überheblichkeit und tritt dabei eben doch auch mal über die Linie, da wäre ein bisschen mehr Feingefühl beim Spiel schön gewesen, das habe ich etwas vermisst. Ali also ein bisschen zu unbeweglich in seinem Doc Shirley-Kostüm. Trotzdem spielen die beiden großartig zusammen, was, wie erwähnt, zum größeren Teil am herausragenden Viggo Mortensen liegt. 5 Oscar-Nominierungen, 2 für die beiden Darsteller. Viggo Mortensen Hauptdarsteller, Mahershala Ali Nebendarsteller. Dazu bester Film, bestes Originaldrehbuch und bester Schnitt. Bitte reingehen ab Donnerstag, lohnt sich sehr. Kurzer Blick auf die Uhr. Ach, es ist genau die richtige Zeit, über Serien zu sprechen. 2 habe ich gerade im Angebot. Beide handeln sympathischerweise von übelst möglichen Serienkillern und Soziopathen. Der eine hier hat ihn umgebracht.
Shortly before 9 a.m., fashion designer Gianni Versace was shot on the steps of his villa.
Pronounced Versace.
Habe ich gerade eben Soziopathen gesagt anstelle von Soziopathen? Kurz überlegt, während der Ausschnitt hier lief, was eigentlich Soziopathen sein könnten. Vielleicht so eine Fahrt in einer total überfüllten U-Bahn. Das ist dann vielleicht eine Soziopath. Also in diesen beiden Serien, um die es geht, geht es um Soziopathen. Und damit nochmal kurz zurück zu den Golden Globes von Anfang des Monats. American Crime Story, 2. Staffel, The Assassination of, habt ihr eben im Ausschnitt gehört. Gianni Versace. Da spielt nämlich Glee Schönling und Wobblers Frontmann Darren Criss den Versace-Mörder und Serienkiller Andrew Cunanan. Und das so gut, wirklich so abgefuckt, so heftig, dass er dafür sehr zu Recht den Golden Globe als bester Hauptdarsteller einer Miniserie gekriegt hat. Gucke ich gerade aktuell auf Netflix, bin in Folge 4 oder 5 im Moment. Sehr spannend, sehr biografisch auf der einen Seite. Extrem spannend, diese Versace Dynastie, auch mit dessen Schwester Donatella, großartig gespielt von Penelope Cruz. Und auf der anderen Seite ja aber natürlich auch keine reine Doku, sondern mit genau dieser Spannung verpackt, die eine gute Thriller-Serie braucht. Lohnt sich also sehr, The Assassination of Gianni Versace. Und dann habe ich gerade erst angefangen, dann war da ja noch dieser etwas, ja, awkward Moment bei den eh schon ziemlich awkwarden Globes, als nämlich Moderatorin Sandra Oh, die kennt ihr natürlich aus Grey's Anatomy, die kennt ihr natürlich aus Grey's Anatomy. So, und Sandra Oh hat dann ja diesen Moment, werdet ihr euch erinnern, auch noch einen Golden Globe bekommen, wie gesagt, als Moderatorin der Globes, war ein bisschen merkwürdig, als beste Serienhauptdarstellerin für Killing Eve.
I know you are an extraordinary person, exceptionally bright, determined. I know something happened to you. I know you're a psychopath.
You should never tell a psychopath you're a psychopath. It upsets them.
Are you upset?
Eine meiner Lieblingslines aus Killing Eve. You should never tell a psychopath you're A Psychopath. Da kommt jetzt schon bald die zweite Staffel raus in den USA, aber auch jetzt endlich bei uns kann man die erste sehen, und zwar beim Amazon Subkanal Stars Play. Müsst ihr mal auschecken, gibt es ja mittlerweile viele spezielle Unterkanäle bei Amazon Prime. Die kosten dann monatlich auch nochmal extra Kohle, viele so um 5 Euro, aber kleiner Tipp, gibt natürlich auch hier Probeabos, ne? Wisst ihr Bescheid. Killing Eve habe ich jetzt die ersten 3 Folgen vorab sehen können und fand ich auch sehr geil, was ich da gesehen habe. Also geil spannend jetzt, ne? Also nicht geil geil oder so, denn die Profi-Killerin, die da ihre Klienten wegmeuchelt, die macht das dermaßen kaltblütig und ungeil, dass ich ein paar Mal gedacht habe, Dexter, mein Lieber, hier könntest du dir in Sachen Abschlacht, Schweinerei noch was abgucken. Cool, dass es jetzt hier eine Frau ist. Jodie Comer spielt die Killerin, und ebenfalls cool, dass nach einiger Zeit erst, also Geduld bitte, auch Sandra Oh ihren Weg kreuzt und das als eigentlich total gelangweilte MI5 Geheimdienst-Schreibtischtäterin Eve, die dringend nach mehr Abenteuer im Job sucht, und dieses Abenteuer findet sie, als sie dann irgendwann eben dieser Killerin begegnet. Jetzt sagt ihr zu Recht an dieser Stelle, wenn ihr aufgepasst habt, hä, Moment, hat der Mann in meinem Ohr nicht eben noch von Amerika gequatscht und jetzt plötzlich MI5, also britischer Geheimdienst? Das geht doch gar nicht. Geht aber sehr wohl, weil, festhalten Freunde, Killing Eve eine Produktion von BBC America ist. Das gibt's tatsächlich. 3 Folgen habe ich gesehen bis jetzt. Große Empfehlung, Killing Eve auf dem Amazon Subchannel Starsplay. Und dazu The Assassination of Gianni Versace. Habt ihr auch in Sachen Serie erstmal wieder was zum Gucken.
Ach du Scheiße.
Brauchen Sie Hilfe, Sir?
Oh, Officer, hi.
Brauchen Sie Hilfe?
Nein, alles bestens, danke.
Was haben Sie da?
Pecannüsse. Ich bringe meine Nichte Pekannüsse.
Pekannüsse?
Ja, Pekannüsse. Sie macht den miserabelsten Nusskuchen, den es gibt. Ihr Mann tut mir echt leid, aber die Pekannüsse tun mir auch leid.
Ja, gut, gebe ich zu, es ist jetzt grundsätzlich erstmal nicht das allergrößte Drama, wenn man von einem US-Cop angehalten wird und der dann erstmal den Sack voll Pekannüsse auf der Ladefläche des kleinen Trucks inspiziert. Es ist aber auch nur so lange nicht das allergrößte Drama, solange der Uniformierte nicht auf die Idee kommt, in die grüne Sporttasche des angehaltenen Rentners zu gucken und dort die kiloschweren Päckchen Kokain sieht, die nur 30 Zentimeter neben den langweiligen Nüssen rumliegen. Wir befinden uns in The Mule, dem neuesten Film von Clint Eastwood, diesem unfassbaren Typ, der einfach nicht aufhört, Filme zu drehen, in denen er dann nach wie vor auch meist eine der Hauptrollen spielt. 89 Jahre alt wird Eastwood am 30. Mai. Ich meine, das ist schon eine Ansage. Diesen Film hier hat er nach einer wahren Begebenheit gedreht. Den greisen Drogenkurier, den er hier spielt, den hat es wirklich gegeben.
Familie ist das Wichtigste. Machen Sie es nicht wie ich. Ich habe die Arbeit der Familie vorgezogen. Ich habe gedacht, es wäre wichtiger, jemand da draußen zu sein, statt der Versager, der ich in meinem eigenen Haus war.
Leo Sharp heißt der Mann, der wirklich zwischen 2000 und 2010, und zwar tatsächlich bis ins Alter von Eastwood jetzt, als Drogenkurier unterwegs war. Keine Kohle, dann kam Kollege Zufall um die Ecke, und so fuhr Sharp jahrelang kiloweise Drogen quer durch Amerika. Kriegsveteran noch dazu, also eine Rolle wie gemacht für Eastwood, der Sharps Geschichte damit hier jetzt auch bei uns ins Kino bringt. Gejagt wird er im Film unter anderem von Lawrence Fishburne und, Achtung, Bradley Cooper. Bei wem klingelt es da? Ganz genau. Die zwei hatten 2016, also jetzt nicht Fishburne und Bradley Cooper, sondern Clint Eastwood und Bradley Cooper, hatten 2016 den furchtbar amerikano-pathetischen Kriegsfilm American Sniper zusammengedreht. Wer sich da mit Grausen dran erinnern möchte. Die beiden kennen sich also gut und handwerklich sind die Eastwood-Filme fast alle wirklich einfach sehr gut gemacht. Er hat die Kamera gerne nah bis mitten im Gesicht seiner Protagonisten. Ich meine, das Faltenzählen lohnt sich bei ihm selbst ja auch. Handwerklich, wie gesagt, dreht er nach wie vor sehr gute Filme. Aber es gibt halt auch dieses große Problem der unbedingten Nähe zu seinen Figuren. Und das ist eben oft dieses sehr pathetische, verherrlichende, distanzlose und damit, unkritische und auch übertriebene. Und das passiert ihm leider auch hier wieder. Soll heißen, alle Männer im Film, und es sind gefühlt 95% Männer in The Mule, haben ganz schlicht zu dicke Eier. Der greise Kurier, der ist zu cool, die Cops sind zu hart, die rennen immer alle komplett breitbeinig über die Leinwand in diesem Film. Wenn ihr damit umgehen könnt, dann kriegt ihr einen immer noch sehr spannenden Drogenthriller auf die Augen, ganz klar. Wie gesagt, auch nach einer wahren Geschichte. Mir, sage ich ehrlich, geht dieses ganz spezielle amerikanische Rumgemänner, dieser Trump-artige Permanent-Pimmel-Vergleich, wirklich mehr und mehr auf das Organ kurz dahinter. Ich brauche das in der Übertreibung einfach echt nicht mehr und finde es grundsätzlich glaubwürdiger, wenn nicht jeder Kerl in einem Film der coolste auf dem gesamten Planeten ist. Ich weiß, der Abschied tut weh, auch diese Woche wieder, aber es ist nicht zu ändern. Noch heißt es ja eine Stunde Film. Wenn ihr mehr davon wollt, dann müsst ihr Briefe schreiben oder sowas, Postkarten vielleicht auch. Bis nächsten Dienstag wünsche ich euch eine ganz tolle Woche. Es ist dann schon der Dienstag, 2 Tage vor der Berlinale, ne? Nur als kleiner Hinweis. Macht es gut, habt es schön. Tom Westerholt raus für heute. Nächsten Dienstag wieder da.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.